Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext für heute aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Da heißt es: Und Jesus sprach in seiner Lehre im Tempel: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten und den Vorsitz in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten lieben. Sie, die die Häuser der Witwen aufzehren und dabei zum Schein lange Gebete sprechen, sie werden ein umso strengeres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Opferstock gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld in den Opferstock einlegte. Und viele Reiche legten viel hinein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Heller, das ist ein Rappen, ein. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingelegt als sie alle, die in den Opferstock eingelegt haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus alles hineingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Gut. Liebe Gemeinde, 2-mal kommt hier eine Witwe vor. Witwen waren damals rechtlos, da nur Männer vor Gericht klagen konnten oder sich verteidigen konnten. Und sie brauchten deshalb wie Kinder einen Vormund, der sich für sie einsetzte. Darum, denke ich, werden sie sich oft auch danach gesehnt haben, erneut heiraten zu können und einen passenden Mann zu finden. Dies kann ein Grund gewesen sein, warum sie Schriftgelehrte darum gebeten haben, für sie Gebete zu halten. Und da das dann als eine Dienstleistung verstanden wurde, ließen sich die Schriftgelehrten offensichtlich dafür bezahlen. Jesus beschuldigt hier die Schriftgelehrten, dass es ihnen gar nicht dabei um die Witwen gegangen wäre, sondern dass sie ihren Besitz verschlingen. Ein ganz kräftiges Wort benutzt er hier. Also, dass sie nur so lange auch beten, solange noch Besitz bei den Witwen da ist. Sie seien Menschen, die selber im Mittelpunkt stehen wollen, feine Kleider tragen, in der Öffentlichkeit respektvoll begrüßt werden wollen, in den Synagogen und bei Festmählern vorne ansitzen. Also, es waren angesehene Leute, die Jesus hier angreift, und ich denke, dazu gehörte Mut, zumal er es im Tempel gemacht hat, und dass ihm das natürlich auch Feinde angebracht hat. In der 2. Szene sitzt er gegenüber einer großen Schatztruhe, so heißt das wörtlich, in die die Tempelbesucher ihre Gaben einwerfen. Und er lobt hier vor allen seinen Jüngern eine Witwe, die ihre letzten beiden Groschen da hineingeworfen hat, alles, was sie zum Leben noch hat. Warum lobt Jesus diese Witwe und sagt nicht besser, behalten Sie doch bloß, was Sie haben, der Tempel ist doch reich genug? Was wird nun aus der Witwe, wo sie alles hineingeworfen hat, was sie hat, möchten wir vielleicht fragen. Vielleicht hat sie einen Garten, ein Feld, das sie bestellen kann, von deren Früchte sie dann leben kann und braucht nicht unbedingt Geld. Vielleicht hat sie auch Kinder, die sie ernähren, aber vielleicht muss sie nun auch betteln gehen, um wieder etwas zum Essen zu haben. Ein Pastor aus unserer Landeskirche hat vor einiger Zeit 3 Monate lang ausprobiert, wie es ist, als ein Obdachloser in Deutschland und teilweise auch in Frankreich zu leben und ganz darauf zu vertrauen, dass Gott jeden Tag das Nötige geben wird. Er hat also mit seiner Mundharmonika Musik gemacht und gebettelt. Und wenn abends noch etwas übrig war, dann hat er es anderen Obdachlosen geschenkt. Über diese Zeit und diese Erlebnisse hat er ein kleines Büchlein geschrieben, das sehr spannend zu lesen ist. Und Er wird im September wieder in Deutschland sein und dann hoffe ich, dass er auch zu uns kommt und uns über diese Zeit erzählen wird und mit uns darüber auch reden wird, wie das so ist und ob man wirklich auf Gott so voll vertrauen kann. Vielleicht war diese arme Witwe auch so eine Frau, die voll auf Gott vertraut hat, dass sie jeden Tag ihr Lebensnotwendiges auch bekommen würde und dass sie darum in Dankbarkeit diese 2 Groschen eingeworfen hat in diese große Schatzkiste, weil sie eben an diesem Tag noch was übrig hatte. Wer, liebe Gemeinde, ist heute diesen Witwen zu vergleichen? Heute sind Witwen ja nicht unbedingt die Ärmsten, steht doch ihnen in der Regel eine Witwenrente zu und das heißt, sie können von 2 Renten leben. Rechtlos sind sie auch nicht. Schlechter geht es schon den unverheirateten Paaren, wenn einer von beiden stirbt, dann hat derjenige in der Regel keinerlei Rechte, wenn nicht rechtzeitig ein gutes Testament gemacht worden ist und Patientenverfügung und Ähnliches, dann kann derjenige schon ganz schön dumm dastehen. Und auch Alleinstehende, die nur eine Rente bekommen, denen geht es oft nicht so gut, vor allem dann, wenn sie keine Kinder haben, die für sie sorgen können. Doch wer erstmal eine Rente überhaupt hat, der fühlt sich oft ja schon glücklich im Vergleich zu der Zeit vorher, als man noch sich auf dem Arbeitsmarkt ja selbst verkaufen musste. Auf einem Markt wird verkauft und ich muss da meine Arbeitskraft verkaufen. Nun, wenn ich schnell einen Käufer finde, dann ist mir das nicht so unangenehm, denke ich. Dann freut mich das sogar, dass ich, und wenn ich dann auch einen guten Käufer habe, der mir viel Geld für meine Arbeit bezahlt, dann stört mich das nicht so. Aber wir wissen alle, viele Menschen finden auf dem Arbeitsmarkt nur schwer jemanden, der sie haben möchte. Und die Waren, die zum Verkauf stehen und keinen Käufer finden, für die muss geworben werden. Und so halten die Jobcenter die Arbeitslosen dann auch an, Bewerbungen zu schreiben, Werbung für sich selber zu machen. Darum heißt das ja Bewerbung. Und da fordern die Jobcenter dann 30 Bewerbungen pro Monat. Und wer das nicht schafft oder einfach keine Kraft mehr dazu hat, der muss dann mit Sanktionen rechnen. Und das heißt, Hartz IV kann bis zu 100% sanktioniert werden. Das heißt, man bekommt überhaupt nichts und hat also nicht mal das Lebensnotwendige zum Leben. Würde Jesus heute seinen Jüngern so einen Hartz IV-Sanktionierten, der seinen letzten Cent in unseren Kollektenkorb wirft, als Vorbild hinstellen? Als Jesus damals die Leute im Tempel beobachtete, hatte er eine große Pracht vor Augen. Und vom Tempelberg aus auch den Blick, da er eben auf dem Berg liegt, auf Jerusalem, eine prachtvolle Stadt damals mit vielen Palästen und mit Theater und Stadion und vielen reichen Leuten. Und die vielen reichen Leute kommen nun auch in den Tempel und werfen ihr Geld in diesen Schatzkasten. Genug ist für alle da und Geld ist auch für Luxus da. Aber woher kam dieser Reichtum, den Jesus da vor Augen hatte? Im Blick auf die Schriftgelehrten hat er also gesagt, ihr verschlingt die Häuser der Witwen. Heutzutage geschieht dies nicht, indem angeboten wird, für jemanden zu beten. Und dann, ich glaube, auf die Idee habe ich noch nicht gehört, dass jemand dafür bezahlt wird, wenn er betet für andere. Da würde heute keiner Geld für geben. Heute wird das anders gemacht, denke ich. Heute wird uns gesagt, wir müssen sparen. Und manches leuchtet uns ja da auch ein, dass die Ressourcen unserer Welt beschränkt sind auf der Erde und wir nicht alles verbrauchen können, jetzt unsere Generation, dass auch für unsere Kinder und Enkel noch was da sein muss an Energie und Wasser und Rohstoffen. aber auch sonst wird gespart. Ich habe den Eindruck, wir selbst sind uns zu teuer. Und deshalb werden wir immer verglichen mit Menschen in anderen Ländern, die billiger sind, in anderen Erdteilen oder in den Nachbarländern. Und darum wurden die Gehälter und die Löhne gekürzt, auch bei uns in der Kirche, vor etlichen Jahren schon. Vor allem aber werden die Stellen gestrichen, sodass immer weniger Arbeitsplätze vorhanden sind. Und wenn es sie gibt, dann sind sie befristet. Und dies alles in einer Zeit, in der es genug Geld gibt und die vorhandene Geldmenge ständig wächst. Ich habe mich vorher noch mal informiert darüber bei der Europäischen Zentralbank im Internet. Sogar in der Finanzkrise 2008 und 2009 ist die vorhandene Geldmenge gewachsen. Und das muss auch so sein, wird uns immer erklärt, weil unsere Wirtschaft ja wachsen muss und damit auch die Geldmenge. Sonst würde ja alles hier bei uns zusammenbrechen. Und die Geldmenge wächst auf den Konten durch Zinszahlungen. Aber irgendeiner muss ja erstmal die Zinsen auch bezahlen. Weil dieses Wachstum oberstes Gebot in unserer Wirtschaft ist, darum wurden auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und 2009 so viele Milliarden den Banken gegeben, damit die Menschen im Lande, so hieß es, eben weiter einkaufen können und noch was zum Leben haben. Ich behaupte, dass es heute nicht mehr die Schriftgelehrten sind mit ihren langen Gebeten, die die Häuser der Witwen verschlingen, sondern diejenigen, die uns sagen, dass die Banken all dieses Geld, diesen Banken all dieses Geld zu geben, sei notwendig gewesen. Denn der Staat hatte damals ja das Geld nicht alles irgendwo gebunkert, sondern hat sich selbst Kredite aufnehmen müssen, die wir nun alle zurückzahlen müssen. Nun gibt es Menschen, die sagen, Geld ist eigentlich genug da, und das sage ich auch, und Waren sind auch genug da, das sehen wir jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, Waren sind im Übermaß da. Und es wird vieles weggeschmissen, das wissen wir auch, vor allem von Lebensmitteln, die verdorben sind oder zu verderben drohen und deren Entsorgung dann auch wieder teuer ist. Aber das Geld, so ist das eigentliche Problem, muss auch da sein, wo die Menschen sind, die die Waren brauchen, um sich eben diese Waren kaufen zu können. Ohne Geld in den Händen des Käufers nutzt auch die ganze Werbung nichts. So gibt es nicht nur hier bei uns in Marzahn-Nord einen Kreis, der sich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen für jeden beschäftigt, sondern auch in den Wirtschafts- und Bankenetagen wird diese Frage inzwischen diskutiert. 1.000 bis hin zu 1.500 Euro für jeden Bürger, Kinder etwas weniger. Wenn so etwas eingeführt würde, dann gäbe es zwar immer noch reiche und auch sehr reiche Menschen, aber keine so armen Menschen wie die arme Witwe in unserer Geschichte. Dies ist zu fragen, gibt es dann wirklich keine armen Menschen mehr? Ich denke, diese Hoffnung wäre sicher ein Trugschluss. Es wird immer ganz schnell wieder Leute geben, die Methoden entwickeln, das Geld den Schwachen wieder abzuziehen, sodass es doch nicht bis zum Monatsende reicht oder zumindest doch den Monat über knapp ist. Entscheidend, denke ich, wird sein, ob es uns gelingt, vom Wachstumsdenken uns zu verabschieden, von der Annahme, dass das Geld immer mehr werden müsste. Jesus lehrt uns, auf Gott zu vertrauen, dass er uns das Nötige zum Leben geben wird. So bitten wir ihn, wenn wir beten, auch um das tägliche Brot im Vater unser und nicht um Luxus, sondern um das Lebensnotwendige. Wir bitten nicht um Geld, wir bitten um Nahrung. Und die kann man auch ohne Geld erhalten. Man kann das zum Beispiel geschenkt bekommen, wie wir jede Woche den Kuchen und oft auch Brot geschenkt bekommen hier in der Gemeinde, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag zum offenen Kaffeetreff und zum Seniorenkreis. Kuchen vom Vortag. Mit dieser Geschichte von der Witwe ehrt Jesus alle Menschen, die das, was sie haben, mit anderen teilen. Er fragt nicht, ob es auch sinnvoll war, zu teilen. Er sieht den Menschen, der gern gibt und sich freut, geben zu können. So lobt er auch die Frau, die ihm die Füße salbt und dafür ein Fläschchen mit 300 Denare kostbarem Öl verwendet. Während seine Jünger protestieren und sagen, das hätte man doch verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus nimmt auch diese Frau in Schutz und sagt, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber nicht. Das war für mich lange Zeit ein Anstoß, dieser Satz. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Sollte doch die Armut in unserer DDR abgeschafft sein. Aber dann sah ich eine alte Frau hier in Berlin, die abends in der Dunkelheit in einer Mülltonne nach Brauchbarem suchte. Und da verstand ich, dass es Armut auch in der DDR gab, nur offiziell nicht und darum nicht in der Öffentlichkeit. Worum es Jesus geht, ist, dass wir Gott vertrauen, nicht dem Geld, nicht dem Gold. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt er. Entweder ist Gott mein Herr oder das Geld bestimmt mein Leben und ich muss mich dann auch seinen Gesetzen fügen. Die Gesetze des Geldes werden auch durch ein Grundeinkommen nicht geändert. Aber dem Menschen würde wieder offiziell ein Wert zuerkannt und er wäre nicht mehr nur ein Kostenfaktor, der schon als Baby Kosten verursacht, weil es ja notwendig ist, geboren zu werden. Und da braucht man halt Hilfe für und da entstehen Kosten. Und man muss auch essen und trinken und ein Dach über dem Kopf haben und sollte auch etwas Bildung haben. All das kostet. Es wäre schon viel, viel wert, wenn wir dem Menschen an sich einen Wert zuerkennen würden, damit diese Kostenrechnungen verschwinden. Und man sich nicht mehr auf einem Arbeitsmarkt, einem Markt verkaufen und bewerben müsste, um nicht zu verhungern. Die Menschen hätten die Möglichkeit, ihre eigenen Gaben zu nutzen, kreativ zu sein und Sinnvolles zu tun, was ihnen Freude macht. Sie würden nicht zu Hause rumsitzen, da bin ich überzeugt, und sich langweilen, denn Langeweile ist sehr anstrengend. Und auch Fernsehgucken den ganzen Tag ist auf die Dauer anstrengend, genauso wie die Einsamkeit. Als sinnvolles Tun würde nicht nur das gelten, womit man noch weiteres Geld verdienen kann, sondern auch das Pflegen und das Pflegen von Gemeinschaft, das Pflegen von Angehörigen und Kindern, das Singen und Musizieren, sich bilden und forschen und vieles mehr, wodurch das Leben reicher und bunter wird. Auch unsere Gemeinden würden aufblühen, wenn die Menschen nicht mehr unter diesem Druck stehen würden, unbedingt Geld verdienen zu müssen. Es gäbe keine Angst mehr vor der nächsten Entlassungswelle, weil die Automaten unsere menschliche Arbeit, die wir bisher gemacht haben, viel besser können. Wir würden uns darüber freuen, dass die Arbeit nun machen, und wir nun Zeit für anderes, was wichtiger ist, haben. Aber trotz alledem würde Jesu Frage bleiben: Wie hältst du es mit dem Geld? Vertraust du ihm oder Gott? Bist du bereit abzugeben, wenn jemand anderes in Not ist? Hilfst du gern? Gibst du gern wie jene arme Witwe, die Jesus im Tempel von Jerusalem beobachtete? Jesus fragt danach, wie es in unserem Herzen aussieht. Nicht, was und wie viel wir in unserem Portemonnaie oder auf unserem Konto haben oder was wir bis zum Lebensende an Bauwerken oder sonstigen Werken errichtet haben und hinterlassen haben. Einzig danach fragt er, ob in unserem Herzen das Vertrauen wohnt zu Gott, unserem Schöpfer, dass er uns erhält und bewahrt, selbst in Zeiten der Not, ja, selbst im Tod. Dieses Vertrauen lasst uns nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten bekennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.